Mike, da ist absolut keine Natur. Das ist alles nur Acker.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Meine Güte, das ist ja hier ohne Begrüßung rein, zack, aufnehmen, nichts verschwenden, gar nicht weiter drüber nachdenken. Kabum. Einfach ungefiltert draufhalten.
Ungefiltert ist nur bei Kaffee schlimm, sagt meine Oma immer.
Auf jeden Fall hoffe ich, dass auf dem heutigen Podcast nicht allzu viel Gekratze zu hören ist. Ich bin nämlich sehr stark dabei, mich zu jucken wegen der ganzen Mückenstiche.
Ich sehe es gerade an deinen Arm. Du hast Mückenstiche?
Ja, ich war nämlich gestern in dem vom... Ich war gestern im von Fließgewässern durchzogenen Erfurt. Und das ist im Sommer natürlich schwierig, weil das bedeutet, da gibt es ein Ort, an dem es tendenziell relativ viele Mücken gibt.
Erfurt liegt an der Gera, gell?
Mitten drumrum, um die Gera.
Um die Gera. Hast du da schön an der Krimmerbrücke gesessen und die Beine baumeln lassen dort ins Wasser? Ist eine schöne Ecke da.
Das ist also absolut super schön. Eine meiner liebsten Ecken überhaupt in Thüringen, möchte ich sagen. Ich saß aber tatsächlich im Pub Molly Malone direkt über der Gera. Und habe ein kühles Guinness getrunken und habe währenddessen nicht gemerkt, dass ich zerstochen wurde. Ich war nämlich gestern, wenn wir gerade bei Lieblingsorten sind tatsächlich, war ich gestern im Kino am Hirschlachufer.
Oh, bitte Kinoclub am Hirschlachufer. Da war ich schon lange nicht mehr.
Da war ich früher auch sehr oft und dachte mir, ich muss mal wieder vorbeifahren. Und da haben wir uns Alma und Oscar angeschaut.
Was ist denn das?
Das ist ein Film über die dysfunktionale Beziehung, möchte ich sagen, zwischen Alma Mahler und Oskar Kokoschka.
Aha, okay, ja. Was soll ich sagen? Kokoschka, der hat schon schöne Sachen, aber auch so ein bisschen, ja, manche Sachen, die würde ich mir jetzt noch nicht mit meinem Sechsjährigen angucken.
Das ist interessant, weil Kokoschka ist, glaube ich, einer der Maler, die ich am allerwenigsten leiden kann. Also ich finde es wirklich unerträglich.
Ich wollte es nicht ganz so deutlich sagen. Ich habe allerdings sogar eine Freundin, die ist echt Kokoschka-Fan. Aber ich finde, ja, mir ist es auch ein bisschen zu kraglich. Es ist irgendwie, ich weiß nicht. Nee, bin ich auch nicht so richtig rangekommen.
Tja, vielleicht hätte man diese überspannte Zeit erleben müssen, um es zu fühlen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber gut, ey. Gibt ja genug Maler für alle. Ne? Also hast du überhaupt einen Lieblingsmaler?
Also ich mag tatsächlich den Beksinski ganz gerne. Wenn wir jetzt schon von kraglich und so sprechen, also das ist natürlich nochmal eine andere Form von krass. Ansonsten bin ich ein ganz großer Fan des Symbolismus tatsächlich. Grundsätzlich einfach auch eher so eigentlich ein Freund von realistischen Körperdarstellung. Also ich mag das, ich bin jetzt, also Expressionismus geht schon in Teilen, aber jetzt nicht der Abstrusität willen. Ne? Beksinski ist da eine Ausnahme, muss ich sagen. Da bin ich recht langweilig tatsächlich. Und du?
Bei mir, ich habe mir gestern mal wieder ein Bildband von Albrecht Dürer angeschaut. Das ist, also ist jetzt nicht besonders originell, aber der Typ ist schon auch echt Wahnsinn. Also ich bin, ja, Jan van Eyck, so die Schwelle zur Renaissance, da interessiert mich eigentlich Malerei am meisten, obwohl ich auch mich für modernes Zeug sehr interessiere, aber den mag ich schon auch sehr. Und ja, weil du jetzt gerade so bei Expressionismus warst, Edvard Munch ist auch super.
Ja, auf jeden Fall.
Den finde ich auch, das hat mich als Jugendlicher mal sehr, sehr beeindruckt, diese Düsternis, die da schafft. Also gar nicht so sehr in den bekanntesten Bildern von ihnen. Also da gibt es viele, viele Bilder, die sehr, sehr düster sind, die gar nicht so sehr bekannt sind. Und er hat eine wunderschöne Frau gemalt, seine Schwester Inga Munk. Bildnis der Inga Munk, kann man ja mal googeln. Die bin ich immer noch ein bisschen verliebt.
Oh. Was ich auch immer sehr geliebt habe, waren die Bilder von Bruegel, wenn wir jetzt gerade so im Übergang zur Renaissance sind.
Ja gut, das ist ja quasi, wie soll man sagen.
Die Details an den Landschaften haben mich immer fasziniert. Also generell, ich bin so ein Fan von Landschaftsmalerei, so aus der, ich sag mal, niederländischen Epoche, so Van der Velden und
das
sowas.
Ist ja, das sind ja im Prinzip Wimmelbilder.
Ja, ne? Genau, das ist der Punkt.
Von ihm.
Genau.
Ja, ja,
das ist der Punkt.
Also gerade diese Winterlandschaften und so habe ich jetzt gerade vor Augen.
Nee, ich wollte nur einen Punkt wollte ich ganz kurz damit noch verbinden, weil mir das tatsächlich viel bedeutet und es fällt mir gerade erst so richtig auf. Ich bin über die Gemälde dieses goldenen Zeitalters der Niederlande, bin ich so ein bisschen nicht nur zur Malerei gekommen oder zum Interesse an Kunst, sondern auch zu meiner Faszination für Segelschiffe.
Ah, okay.
Ja, ich meine, das liegt ja auf der Hand, weil die meisten Motive waren ja irgendwie mit dem Meer verbunden und mit Schiffen des 17., 18. Jahrhunderts so und dementsprechend. Ich hatte mal eine Faszination für die Niederlande in dieser Epoche. Also ich habe immer mal so in meiner Kindheit und Jugend so Phasen gehabt, in denen ich mich ganz krass für ein Thema interessiert habe und mich nur damit beschäftigt habe. So mit 5 war das irgendwie die Titanic.
Da gab es zum Glück noch keine Tauchfahrten dahin, ne?
Es gab wohl mal einen Podcast, habe ich gehört, zu dem Thema, aber der wurde dann so inaktuell, dass wir den dann nicht veröffentlicht haben.
Ja, das von das, der Aktualität her implodiert,
das, ja. Genau, es war. Oh, wirklich?
Nee. Na, bei Sie, vielleicht lasse ich es drin.
Hey, na wehe, wenn nicht, der war lustig. Der war nur böse. Ein bisschen
ja, böse. Ja. Aber also mich interessieren tatsächlich U-Boote mehr als Segelschiffe. Aber ist für mich völlig logisch, weil 17., 18. Jahrhundert, da fing es da ja an, dass Segelschiffe cool aussahen. Ne? Also vorher, also auf was so Störtebäcker rumgeeiert ist und so.
Hast du Probleme mit Koggen oder was?
Nee, aber
oder Holz?
Die sind halt nicht besonders beeindruckend, wenn man sie so sieht. Also es ist jetzt, sag ich mal, kein spanisches Schlachtschiff, was da vor Bilbao gegen die Engländer angetreten ist oder so. Ne? Also muss man schon ehrlich sagen.
Weiß ich nicht.
Das sind halt relativ unspektakuläre Arbeitsschiffe.
Wenn ich im 15., 16. Jahrhundert gelebt hätte und dann kommt so eine Kogge, dann wäre ich glaube ich, auch beeindruckt.
Ja, natürlich, klar, aber aus heutiger Sicht, finde ich, macht da das 18. Jahrhundert schon mehr her, oder nicht?
Naja, ich meine, aus heutiger Sicht ist auch die Titanic langweilig. So rein
größenvergleichstechnisch. Ja, also, ne? Keine Ahnung, da fahren heute, glaube ich, auf dem Rhein irgendwelche Frachter rum, die so lang sind wie die Titanic.
Ja, diese also bewohnten Frachter, wo die ganze Familie da irgendwie noch so drauf ja,
hinten
lebt,
noch ein
so
Auto diesen, drauf, das mit einem Kran genau. runtergehoben wird. Also stellt man sich landläufig so eigentlich ganz gemütlich vor. Ne? Aber ich weiß nicht, ob ich, du hast also gerade jemand wie ich da ständig irgendwo irgendwas vergisst und du hast nur so ein Schiff und musst da immer zurück, weil du irgendwelchen Kack vergessen hast. Willst einen Podcast machen, hast das Mikro vergessen, musst du mit dem Frachter zurück durch 5 Schleusen.
Naja, aber nee, wenn du alles auf dem Schiff hast, wäre das ja super entspannt, weil dann müsstest du ja nur vom Bug zum Heck laufen und dann wär's da. Also du könnt, also wenn der Frachter lang ist, wär's schwierig, weil dann müsstest du immer lange Strecken zurücklegen.
Stimmt.
Für mich wär's problematischer, ich bin so schusslig, ich würde dann immer alles ins Wasser fallen lassen.
Ach, ist das.
Habe ich dir die Geschichte erzählt, wie ich mal in Königssee gefallen bin?
Nee.
Ich bin mit 12 oder so mal in den Königssee gefallen, weil ich mir gedacht habe, hey, ist eine super gute Idee, auf dieser Wurzel da zu balancieren. War es nicht. Aber während ich im Wasser lag, habe ich ein kleines Matchbox-Auto gefunden.
Siehst du, das hättest du sonst nie gefunden.
Na, so ein Mercedes Silberpfeil Formel 1
Auto. Wow, und jetzt fährst du BMW.
Ich bin noch nicht alt genug für Mercedes.
Ja, ne, irgendwie hat man das so landläufig irgendwie so rentnermäßig auf dem Schirm. Also ich bin mal in Königssee gefallen und nicht auf dem Königssee.
Was?
Da war früher mal Metal Disco im Kulti in Königssee. Ja, in Südthüringen. Oder ist da ja, ist schon Südthüringen, ja. Ist schon Richtung Oberland. War total lustig. Dort waren auch immer coole Konzerte. Gab es auch mal ein Metal Open Air, Metal Punk Open Air, war ich früher oft unterwegs in der Gegend. Also wenn uns jemand aus der Gegend zuhört, viele Grüße ins Kulti.
Von dem Ort habe ich noch nie gehört tatsächlich. Was ist das nächstgrößere da?
Königssee, das liegt so auf halber Strecke zwischen, na, ich würde jetzt sagen, Bad Blankenburg und Ilmenau.
Ach, so, deine Hut
da
quasi.
Da unten die Ecke. Ja, ja, da unten die Ecke irgendwo. Also jetzt, wenn du jetzt von Ilmenau Richtung Saalfeld fahren würdest, wollen würdest, da immer das auch will, der würde da so Richtung Königssee vorbeikommen. Ja. Nein, das klingt so nach Bayern, ne? Irgendwie.
Mhm, schon. Mhm.
Naja, aber weil du es gerade von Frachtern hattest irgendwie, ich habe mich die Woche echt drüber aufgeregt bei der Planung meines Rügenurlaubs, diese verfickten LNG-Terminals, die die da hinpflanzen wollen. Hast du das mitbekommen?
Also die Geschichte schon, aber wo genau und was und wie, keine Ahnung.
Ja, also die wollen da echt den kompletten Bodden da irgendwie zudröhnen. Also ich habe da wirklich viele Freunde, die Rüganer sind. Da ist gerade echt ganz schön Aufruhr auf der Insel und irgendwie schweigt unsere Medienlandschaft ein bisschen dazu. Das hat mich echt aufgeregt.
Ja, also wie gesagt, actually habe ich davon auch nichts gehört. Wie die Pläne da diesbezüglich aussehen. Also ist da nicht alles mögliche Naturschutzgebiet und so?
Ja, ja, na klar, aber das sieht man jetzt auch bei der Windkraft und so weiter. Also da werden schon, wie soll man sagen, wenn da was genehmigt werden soll, dann klappt das schon irgendwie. Sag das mal so.
Da habe ich eine gegenteilige Geschichte tatsächlich. Aha. Da habe ich eine gegenteilige Geschichte. Der Ort, aus dem ich komme, also das Dorf, aus dem ich, wo ich aufgewachsen bin.
Geht es wieder um Sendemasten?
Nein, nein. Diesmal geht es tatsächlich um etwas Fortschrittliches. Pass auf. Wir sind umgeben gewesen von Windrädern. Ich habe keine Ahnung, wie viel das sind. 100 oder so. Also das ist ja wirklich quer vor der Platte, ist ja freie Fläche, da ist viel Wind, entsprechend sinnvoll, da Windräder hinzustellen. Und jetzt sind ein paar so alt, dass sie halt bald abgestellt werden oder in absehbarer Zeit abgestellt werden. Hm. Die werden aber nicht ersetzt, weil sie nach heutigen Auflagen dort gar nicht stehen dürften. Wo man sich so denkt, ey, ich bin neben diesen, also ich bin in Anführungszeichen neben diesen Windrädern aufgewachsen. Es interessiert keine Sau, dass da Windräder sind. Im Gegenteil, es ist super wichtig für unsere Gegend. Also die Dorfschaften drumherum, die könnten sich vielfach mit dem Strom da versorgen. Hm, hm. Also es ist eigentlich, ich habe nie was Negatives gehört, dass die da stehen, aber die heutigen Auflagen sind deutlich dämlicher und schwerwiegender als vor 20 Jahren oder so, als sie die Dinger dahin gebaut haben.
Naja, ist eine große Frage unserer Zeit, ne? Also da werden viele Windkraftanlagen müssen natürlich modernisiert werden, ersetzt werden. Unter dem großen Stichwort Repowering läuft das immer, ne? Und das ist dann natürlich das Aufstellen so einer Anlage wird teilweise wie eine Neugenehmigung behandelt. Mhm. Ne? Mhm. Und da müssen wirklich solche Sachen geprüft werden. Allerdings muss man natürlich auch auf dem Schirm haben, dass da aus Wirtschaftlichkeitsgründen und mit dem technischen Fortschritt, dass da auch oft an Standorten, wo vorher Windräder von 80 Meter Höhe, da kommen jetzt Sachen hin, die sind 200 Meter hoch. Ne? Das ist dann natürlich auch ein großer Unterschied, weil es wird auch immer geprüft bei einem Eingriff in die Natur, nicht nur den Eingriff in die Natur, was macht das mit der Natur und dem Artenschutz und so weiter?
Mike, da ist absolut keine Natur, das ist alles nur Acker.
Ganz genau, es wird auch geprüft, was macht das mit dem Landschaftsbild? Es ist kein Witz. Da spielt nicht nur die Natur und die Arten, die dort sind, eine Rolle, sondern auch das Landschaftsbild.
Ja, auf
es
der
wird
Quer-
ein
vor der Platte.
Eingriff. Da wird geschaut, ist das eine hässliche Platte?
Ja.
Moment mal, du kannst doch hier jetzt nichts hinstellen, was aus der hässlichen Platte eine schöne Platte macht oder so. Das ist eine Veränderung des Kulturlandschaftsbildes.
Ah, okay, es geht gar nicht um die Qualität der Veränderung des Kulturlandschaftsbildes. Es geht einfach nur darum, dass es überhaupt stattfindet. Weil meines Erachtens, bin ich ganz ehrlich, diese Flur zwischen Eichstätt und Nemsdorf, ja, die wird sowas von viel besser dadurch, dass da Windräder stehen. Also es ist wirklich eine Aufwertung. Es ist nichts anderes als flaches Land soweit du sehen kannst, flacher teilweise als bei uns an der Küste im Norden. Also, wenn nicht dort, wo dann?
Du, es gibt mittlerweile auch Professoren, die solche Standpunkte vertreten von der Ästhetik von Industrie- und Energielandschaften und so weiter, ne? Weil es ist ja natürlich ein Unterschied, ob du nun einen Hektar Solarpanels irgendwo auf dem Hang hast oder da ein goldenes Rapsfeld ist oder so. Das sind wirklich gerade Sachen, die sind ultra in der Diskussion, kriege ich in meinem Job im Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz natürlich hautnah mit, die Prozesse, die da gerade in Bewegung sind. Also es ist wahnsinnig interessant, aber wenn du eine flache Landschaft hast und haust da ein Windrad rein, ist ein Eingriff ins Landschaftsbild, 100%.
Aber ist es doch auch, wenn du es auf eine Hügelkette stellst?
Auch, ja, na klar.
Na, aber wo willst du es denn sonst hinstellen? In ein Tal kannst du es ja nicht stellen.
Nein, und da ist dann die Frage, ist das erlaubt? Wenn ja, wenn es erlaubt ist, kann man da irgendwie, muss man das kompensieren? Ab einer Höhe von 20 Metern gilt ein Mastbau oft als nicht mehr kompensierbar, weil so 20 Meter ist so die Höhe, was so im Durchschnitt ein Baum hat in der Landschaft. Und dann muss dann Ersatzgeld gezahlt werden und so weiter. Und es sind gerade wahnsinnig komplizierte Prozesse für die Genehmigung von gerade speziell Windenergieanlagen im Fluss. Da werden jetzt wirklich viele Sachen geändert, dass mehr Windenergie möglich ist irgendwo. Ist schon krass. Neulich habe ich einen interessanten Bericht gehört. Es ist auch echt erstaunlich, weil es mittlerweile diese modernen Anlagen, ne, das sind ja wirklich teilweise manchmal 2-3 Windräder, die da komplette Dörfer versorgen. Ne? Also die Energiemenge, die da erzeugt wird, ist schon wirklich krass. Und da war auch ein Beispiel von einem Dorf, wo die Dorfbevölkerung dran beteiligt wurde finanziell. Mhm. Ne? Durfte jeder genossenschaftlich seine Anteile erwerben und die mussten das sehr, sehr schnell auf 5.000 Euro begrenzen, weil da so viele Leute mitmachen wollten. Und da halten sich dann natürlich auch Bürgerinitiativen in Grenzen. Ne? Also, dass die Leute, nicht nur irgendein abstrakter Konzern, irgendein schwedischer Staatskonzern oder irgendwelche Spanier oder sonst irgendwer oder Privatunternehmung, sondern wirklich die Leute selber, die von solchen Anlagen betroffen sind, daran mitverdienen, das steigert natürlich auch die Akzeptanz. Ne? War schon früher bei Flughafenlärm und so eine gängige Methode.
Dass man die Leute an Flughäfen beteiligt hat?
Es gibt zum Beispiel Flughäfen, da sind für Genehmigungsprozesse von Landebahnen und so weiter, haben Leute Lufthansa oder Fraport-Aktien bekommen. Ja.
Ah, krass.
Und dann ist der Fluglärm auf einmal ihr Lärm.
Ja.
Und das macht dann was mit dir, wenn du dann im Garten sitzt und denkst, ach geil, die Fraport-Aktie ist wieder gestiegen. Das nervt dich dann nicht mehr so sehr. Ist nachgewiesen, dass das so ist. Und was heißt es nachgewiesen? Es gibt Studien, die kommen zu dem Ergebnis, dass es so ist. Wollen wir es mal wissenschaftlich so ausdrücken. Ja, und so genauso kann man das auch mit Windenergieanlagen machen. Ne? Also Infraschall, Vibrationen, Schattenwurf und so weiter. Der ist eventuell auch nicht so störend, wenn da die Dorfgemeinschaft was davon hat. Finde ich schon interessant. Nichtsdestotrotz breitet mir es rein persönlich schon ein bisschen Unbehagen, dass der Naturschutz schon ein Stück weit hinten angestellt wird jetzt bei der Errichtung von Windenergieanlagen. Oder zumindest soll die Tendenz da dahin gehen. Ist jetzt ganz kompliziert, das zu erklären, wie da die gesetzlichen Änderungen sein sollen. Aber klar, es muss irgendwas passieren. Aber es ist vielen Leuten ist dieser Konflikt ja gar nicht so richtig bewusst. Ne? Für die ist das alles grünes Gedöller, erneuerbare Energien und Naturschutz, aber dass das ganz großes Konfliktpotenzial untereinander hat, ist so vielen Leuten noch nicht bewusst.
Ja, aber ich meine, ist das nicht die am wenigsten invasive Möglichkeit, außer jetzt vielleicht Wasserkraft, in irgendwelchen Talsperren?
Na gut, eine Talsperre zu bauen, das ist ja auch ein wahnsinniger Eingriff.
Nein, wir können ja, in Deutschland können wir ja eh keine mehr bauen. Das ist irgendwie, Wasserkraft ist ja zu 98% irgendwie ausgelastet. So. Da gibt's gar keine großen Möglichkeiten mehr. Zumindest war das in meinem Studium noch so.
Ja, gut, da hat man ja im 19. Jahrhundert schon angefangen, dran rumzuüberlegen. Ne? Also.
Ja, aber nochmal die Frage: Wo soll es denn herkommen?
Was, die Energie?
Hm.
Ja, die brauchen wir natürlich. Also, als allererstes bin ich immer noch der Meinung, bevor wir nach mehr Energie schielen, oder müssen wir erstmal die Sparpotenziale ausloten, ne? Und das regt mich halt wahnsinnig auf, sobald Heizenergie oder Sprit mal so teuer ist, dass jeder drüber nachdenken muss, muss ich mit dem Auto ins Fitnessstudio aufs Laufband fahren, wird da irgendwie staatlich dagegen gesteuert, damit Ruhe im Volk ist. Soll jetzt nicht irgendwie von oben herabklingen, aber ich denke, es ist noch so viel Energiesparpotenzial da, das ist, glaube ich, als erstes mal auf dem Tableau. Dass man Energie auch so teuer macht, wie sie eigentlich sein müsste, ne? Und dass nicht die Natur und der Planet die Überkosten bezahlt, die Energieerzeugung eigentlich verursacht, sondern der Nutzer. Dann würde jedem auch mal klar sein, wie sparsam man mit Energie umgehen muss.
Ja, aber das ist doch ein unkontrollierbarer Prozess. Ich meine, was machen wir jetzt hier? Wir haben beide zwei Geräte an, sind mit dem Internet verbunden, damit wir diesen Podcast aufnehmen. Das wird gespeichert, das wird verarbeitet, das wird hochgeladen. Dann konsumieren alle möglichen anderen tausende Leute in Deutschland diesen Podcast über ihre eigenen Geräte. Also wenn man auf diese Art über Energiesparpotenziale nachdenkt, sollten wir diesen Podcast sofort abschalten, weil, ne, also was wir machen, ist Energie.
Ich denke, wir sind uns darüber einig, dass der Podcast notwendig ist, aber es ist jetzt nicht, notwendig, dass du jetzt gerade in dem Moment, in dem du mit mir redest, in Streaming-Qualität von vorne beleuchtet bist.
Das ist die Sonne tatsächlich.
Okay. Aber verstehst, was ich meine, ne? Wenn das jetzt Lampen wären, wäre das zum Beispiel nicht nötig. Ich habe ja hier im Raum jetzt auch kein Licht an. Sowas ist ein Sparpotenzial. Wie gesagt, also wir in Deutschland, wir sind wirklich noch auf einem Energieverschwendungslevel, wo man auch wirklich ohne große Eingriffe in Alltag und Leben noch einiges rausholen kann.
Bin ich mir absolut sicher. Ich finde es wichtig zu erwähnen, dass diese Energieeinsparungspotenziale von systematischer und staatlicher Seite stattfinden können. Easy. Nicht, dass es das Einschränken der eigenen kleinen Handhabung von irgendwas ist, wie jetzt beispielsweise einen Podcast aufzeichnen, sondern dass es irgendwelche beispielsweise der Bürokratie unterliegenden Vorschriften zugrunde liegt. Ne? Bestes Beispiel, jetzt einfach nur, weil es ziemlich offensichtlich war, die Einsparung im Hinblick auf Beleuchtung von Wahrzeichen. Ich weiß gar nicht, werden Wahrzeichen jetzt wieder beleuchtet bundesweit oder ist das immer noch?
Ich weiß nicht, ich glaube in Bayern, da gab es mal auch im Zuge, es hat aber mehr was mit Insektenschutz zu tun und mit Biodiversität, dass da nachts Lichtverschmutzung reduziert werden soll, hat natürlich auch einen guten Nebeneffekt, dass Energie dabei gespart wird. Ich weiß nicht, ob generell in Bayern oder irgendwas, aber das war auch im Zuge von diesem Volksentscheid, glaube ich. Da gibt es und gibt auch bestimmte Städte und Gemeinden, die da Wahrzeichen nachts auch nicht mehr anstrahlen, aber das ist, ich glaube, noch relativ zersplittert irgendwie. Also bundesweit gibt es da noch keine Regelungen. Ich glaube auch nicht, dass der Bundesgesetzgeber da so einfach durchregieren kann.
Ja, oder so Sachen wie, dass jeder Discounter auf 18 Grad runtergekühlt wird beispielsweise. Warum nicht 20 oder 22, keine Ahnung. Ne? Also du kommst im Sommer in so einen Discounter rein und es ist einfach arschkalt.
Ja.
Also die Mitarbeiter frieren da teilweise, so kalt ist das. Und dann sind ja die Sachen, die in der Kühlung sein müssen, ja auch noch zusätzlich in der Kühlung. Also es ist jetzt nicht so, dass die Sachen, die nicht in der Kühlung sind, 18 Grad haben müssen.
Also ich glaube, dass in der Endzeit des Kapitalismus da die Unternehmen schon mit einem spitzen Bleistift durchrechnen und diese Temperatur irgend so einen Idealpunkt hat, der da, weiß ich nicht, die Kühlung und die Frische von irgendwelchen Lebensmitteln oder Frischwaren gewährleistet. Und ich weiß es nicht, aber klar, mir kommt es im Supermarkt auch immer zu kalt vor. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass bei solchen Temperaturen, wie wir sie jetzt gerade haben, die Leute auch gerne mal länger im Supermarkt sind, eben weil es da schön kühl drin ist.
Meinst du, das ist ein Trick, um die Käuferscharen anzuziehen?
Ich weiß nur, dass dass meine Frau auf jeden Fall überfriert im Supermarkt, das weiß ich. Das ist schon klar, aber ey, wahrscheinlich wird der Kohlrabi welk, wenn es dann 20 Grad sind irgendwie. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, bin kein Experte, aber ich bin der Meinung, wenn die Energie da teurer wäre, dann würde sich der Supermarkt das überlegen. Und dieser ganze Quatsch immer noch mit Energievergünstigung für irgendwelche Unternehmen, was da lobbymäßig über die Jahrzehnte herausgeschlagen wurde, finde ich auch schwierig.
Ja, ich glaube, es wird halt schwierig, wenn man zur Verbesserung einer Situation, und das zeigt sich ja, dass da der Widerstand enorm groß ist, dass man zur Verbesserung einer Situation mit dem Argument, nicht nur mit dem Argument Mäßigung kommt, sondern mit dem Argument Einschränkung oder Rückbau oder sowas. Ich glaube, der Mensch im Kapitalismus reagiert da einfach enorm kritisch drauf.
Ja, total dünnhäutig. Deshalb finde ich, dein Begriff Mäßigung finde ich cool. Finde ich besser als mein Begriff Einsparen oder Einschränken oder irgendwie sowas. Deshalb ist Mäßigung, weil es ist ja so ein Level von Sinnlosverschwendung, dass man da eher von Mäßigung reden muss. Ne? Es ist ja noch gar keine Einschränkung, sondern es ist ja wirklich noch Luxusverschwendung teilweise. Ne? Und das muss irgendwie mal jeder für sich selber klarkriegen. Ne? Ein Kubikmeter Wasser ist immer noch so günstig oder eine Kilowattstunde Strom, dass die Leute eben zu faul sind, aufzustehen und da den tropfenden Wasserhahn zuzumachen oder im anderen Zimmer das Licht auszumachen. Ist einfach so.
Ich finde, das Thema Wasser ist auch noch nicht so richtig bei den Leuten angekommen, dass sich das bei uns jetzt sehr schnell deutlich verschlechtern wird.
Ja, auf jeden Fall. Also bei deiner alten Heimat, da sieht es ja noch ein bisschen kritischer aus. Ne? Also ich schaue immer mal so einmal im Monat in die, ich weiß gar nicht, was das für Grundwasserkarten oder irgendwie so sind, wie es da ausschaut. Mhm. Und das ist schon krass.
Das ist kritisch. Vor allen Dingen sind das die Bereiche, in denen die besten Böden in Deutschland sind, ne?
Ja, ja, also wenn es dann in Richtung Börde geht und so weiter, das muss man sich auch mal bewusst machen, ne? Da ist ein Level von Niederschlagsrückgang, das ist weltweit eine der schlimmsten Gegenden. Ne? Also das muss man sich mal wirklich, ich meine, gut, natürlich ist das Level von Niederschlagsrückgang in der Sahara schwer zu steigern. Das ist schon klar. Aber von Gebieten, die zunehmend an Wassermangel leiden, von der Beschleunigung des Prozesses, ne, ist platte Land in Brandenburg und Sachsen-Anhalt echt ein Brennpunkt. Ne? Und das wird den Leuten auch noch gar nicht so richtig bewusst gemacht. Ne? Da kann man trotzdem noch eine Autofabrik hinbauen. Schwierig.
Ja, also diese Hybris, dass wir in Europa von diesem ganzen Klimawandel ja nichts mitbekommen würden, weil uns geht's ja gut, das ist halt sehr trügerisch, weil auch der Grad an Temperaturmittelanstieg ist ja bei uns der höchste weltweit, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, aktuell. Also es ist ja jetzt schon über den 1,5 Grad.
Also da sind wir jetzt wieder in dein Metier gesprungen als Geograf, ne? Das ist natürlich... da habe ich ja nur so eine interessierte Tageszeitungsbildung, möchte ich es mal nennen. Aber es macht einem Angst. Es macht einem wirklich absolut Angst. Und es ist halt, das ist das Problem an solchen Slow-Motion-Katastrophen. Ne? Mhm. Es ist da kein Knackpunkt, es ist da kein Ereignis, was die Leute irgendwie wachrüttelt oder so, sondern es ist nach dem nächsten Gewitterguss irgendwie wieder vergessen, dass man mal einen Waldbrand hatte. Mhm. Ne? Und
das ist wie beim Verlust der Demokratie, Mike.
Ja, so gibt's, ja. Wann sind bei euch Landtagswahlen eigentlich? Das dauert noch eine Weile in Sachsen-Anhalt, ne? Das war erst.
Ich glaube, das ist noch ein bisschen, das habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Weil ich habe in Sachsen-Anhalt immer das Gefühl, regiert überhaupt gar keiner irgendwas. Also, Rainer Haseloff, selbst herrlich seit 100 Jahren.
Ja, ja, natürlich, klar.
Ach so, nee, die war ja im Zuge kurz vor der Bundestagswahl, vor der letzten war das.
Okay.
Ja, aber ich meine, selbst damals war das Ergebnis ja schon 26% für die AfD. Nee, Moment, das waren nur die Männer. 20,8% hatte die AfD in Sachsen-Anhalt damals schon.
Okay, Wann war das?
Fast genau, vor 2 Jahren.
Okay. Also schon wieder 2 Jahre her, echt?
Mhm.
Ja gut, da kann man froh sein, dass der Haseloff so ein relativ, soll man sagen, starkes Zugpferd ist. Ne? Also in Thüringen sehe ich da echt irgendwie schwarz, weil Also CDU und SPD.
Also ich will dich ja nicht schockieren, ne? Aber aktuell, ne, die letzte Umfrage am, wann war das? Am 27.06. CDU 31%, AfD 29%. Also die sind auch kurz davor, in Sachsen-Anhalt stärkste Kraft zu werden.
Ja, in Thüringen sind sie schon lange drüber. Google mal irgendeine Thüringer Umfrage, da wird ja Himmel Angst. Da wird dann wieder über die dummen, demokratieverdrossenen Ossis schwadroniert. Mhm.
Ach, sind schon 34%. Ach, guck.
Naja.
Ach, du Scheiße.
Von Leuten wie Friedrich Merz, die es nicht auf die Kette kriegen. Also das regt mich am allermeisten auf, weißt du? Also ich habe wirklich keine Sympathie für irgendeinen AfD-Wähler oder so, aber dieses Gequatsche von Leuten wie Friedrich Merz, ne, die dieses, ja, ich will es nicht Ossi-Bashing nennen oder so, aber dieses Bild von dem dummen, vollgepissten rechtsradikalen Ossi, der zu blöd ist, eine ordentliche Partei zu wählen. Dabei kriegen so Parteien wie SPD und CDU es einfach nicht auf die Kette. Die Leute, die nicht wählen gehen, ne? Es gibt ja hier im Osten noch genug Leute, die haben wenigstens noch so viel Anstand und haben Hemmung davor, zur Wahl zu gehen und die AfD zu wählen und wissen deshalb trotzdem nicht, wen sie wählen sollen. Und dass da Parteien wie CDU, SPD und Co., selbst Grüne und Linke, es nicht auf die Kette kriegen, den Leuten irgendwas zu bieten, dass sie da ihr Kreuz machen können, ne? Wenn sie keinen Bock haben, hier irgendwie die Linkshänderpartei oder die Tierschutzpartei oder irgendwas zu wählen, weil sie denken, sie schmeißen ihre Stimme da weg. Also,
was
wie
sie
gesagt,
auch tun.
Es gibt.
Was sie auch tun.
Naja, der Partei nützt das dann schon den Kleinstparteien, aber. Im Rahmen der Parteienfinanzierung. Aber ganz im Ernst, ne, es gibt so viele Leute, die haben noch so viel Anstand im Osten und wählen nicht die AfD, aber haben einfach keine Ahnung, wen sie wählen können. Und einfach mal auf die Idee zu kommen, dass die eigene Scheißpartei wie CDU es einfach nicht auf die Kette kriegt, den Leuten was zu bieten und die an die Wahlurne zu bringen, ne, darauf kommen die nicht. Da könnte ich mich in Rage reden darüber. Ne? Stattdessen wird dann auf Protestwählern rumgehackt und so weiter. Zu Recht. Ne,
ja, aber dieses Wort ist nicht mehr aktuell. Das war vielleicht 2013 der Fall, ja. Als das alles angefangen hat mit dem Euro und so, boah, ja, ein bisschen hier Wirtschaftskrise und wir müssen ja irgendwas ändern, blablabla. Da war das alles noch im Rahmen, so nach diesem rechtsradikalen Umbau, der da stattgefunden hat. Und vor allen Dingen über Jahre, wo man sich mit diesen Idealen oder ideologischen Punkten dieser Partei dann anfreunden konnte oder wenn man das wollte, ne? Und dementsprechend auch viel darüber hätte erfahren können, ist alleine nur von Protest zu reden, passt ja nicht. So. Und was ich schlimm finde, ist, dass der Grad an, wie ist das Wort dafür?
Indifferenz, Gleichgültigkeit.
Nee, der Grad an, ich suche gerade nach dem deutschen Wort dafür, dass man einfach ermüdet
ein
ist.
Ein deutsches und, Wort wofür?
Nee, dass man ermüdet und angepisst ist zugleich. Dass man so richtig fed up ist, weißt du?
Abgestumpft.
Na, nicht, weiß ich nicht. Aber können wir benutzen.
Demokratieverdrossenheit.
Aber nehmen wir das Wort abgestumpft, dass man so abgestumpft ist, ob der fehlenden Alternativen, dass man sagt, ey, scheiß drauf, ich will jetzt einfach die und dann geht das System einmal krachen und vielleicht passiert dann irgendwas Positives, weil so wie es ist, kann es ja nicht bleiben.
Ey du, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Entwicklung war doch auch durchaus positiv, aber den Weltkrieg hätte ich jetzt nicht gebraucht, ne?
Ja.
Nein, dieses Krachengehen ist das Problem.
Das Krachengehen ist das Problem. Das Problem ist aber vor allen Dingen, dass wenn du in Deutschland konservativ bist, wen willst denn du wählen? Wen? Entweder du gehörst zu dieser ganzen Bagage, die CDU ausmacht, dann kannst du natürlich nach wie vor CDU wählen. Aber wenn du da nicht dazu gehörst, wen willst du wählen? Bleibt ja nichts, ja. Bleibt ja gar nichts übrig.
Nein, du, es gibt auch, wen willst du wählen, wenn du linksgrün versifft bist wie ich?
Ja.
Eine Partei wie die Linke, die das selber überhaupt nicht auf die Kette kriegt und die nur noch Scheiße produziert in letzter Zeit. Oder eine Partei wie die Grünen, der ein eigenes Programm noch nicht mal ausreichen würde, um Klimaziele zu erreichen.
Während sie eigentlich den politischen Kurs der FDP mittragen, ja.
Deren Wirtschaftsminister LNG-Tanker vor Rügen durchgenehmigen will. Also Nee, ganz im Ernst. Also die Frustration ist ja in vielen, sag ich mal, gesellschaftlichen Schichten und politischen Interessengruppen irgendwie vorhanden. Ne? Das ist ja das ganz große Problem. Und diese Gleichgültigkeit der AfD-Wähler, Leute, denen das scheißegal ist, wenn irgendwas krachen geht, ne? Die da ganz bewusst mit dem Feuer spielen, weil sie in diesem Feuer nichts zu verlieren haben oder glauben, nichts zu verlieren zu haben.
Das ist der Punkt.
Das widert mich an.
Das ist der Punkt. Ne? Das ist, glaube ich, sogar der Nukleus davon, es gibt vermutlich mehrere, aber so kleine Kerne, die sich da gegenseitig verbinden dann. Aber ich glaube, dieses, ich habe doch eh nichts mehr zu verlieren und alles, was dieses System ausmacht, ist außerhalb von meiner Reichweite. Egal was ich tue, es hat keinen Einfluss drauf, egal wie ich arbeite, ich kann mich eh nicht verbessern, in welchem Umfeld ich mich hier bewege, wir haben sowieso alle nichts zu sagen und sind abgekoppelt von dem, was die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Elite diesem Land tut. So, wenn du aus Thüringen kommst, trifft das zu. Du hast mit keiner dieser Punkte irgendwelche Berührung. Ist ja in Sachsen-Anhalt, wer in Deutschland weiß, dass es überhaupt Sachsen-Anhalt gibt? Ne? Ich erlebe das oft genug, dass den Leuten das nicht bewusst ist, dass es dieses Bundesland gibt.
So. Ja, die denken, das ist ein Fürstentum oder so, habe ich auch schon erlebt.
Die denken, das ist auch
Anhalt, noch, das klingt immer so.
Die denken, das ist halt Sachsen. Cool. Und das ist der Punkt, wenn du nichts zu verlieren hast, was sollen dich da dran schrecken, wenn die sagen, na, wir machen jetzt das System mal neu?
So, wenn du glaubst, nichts zu verlieren zu haben, ne, das ist ja nochmal das andere Ding. Also, weil gerade die Wählerschichten der AfD, die ich besonders verabscheue, wie soll ich sagen, es wird ja in Boulevard und Medien wird ja immer eher so dieser fette, dumme Fascho, der mittlerweile in seinen 50ern ist und da irgendwo sein Hartz IV in der Dorfkneipe versäuft und da jetzt mal ein tolles Statement in die Kamera gibt nach der Wahl in Sonneberg und was weiß ich, solche Leute werden ja immer vorgeführt. Aber die Leute, die intelligent genug sind, niemanden auf die Nase zu binden, dass sie die AfD wählen, die lokalen Unternehmer, ne, die Beamten, die pensionierten Lehrer und Ingenieure und so weiter, dieses ganze hochgebildete Frustpotenzial, was da ist, denen es auch wirtschaftlich gut geht und die AfD wählen, weil sie irgendeine abstruses Gefühl von zu kurz gekommenheit oder nicht mehr gehört und gesehen werden haben.
Obwohl sie eigentlich am Tropf dieser Nation hängen.
Die haben ja wirklich was zu verlieren, wenn sich unsere Gesellschaftsordnung noch mehr dreht, ne, und noch mehr in die Endzeit des Kapitalismus dreht. Und daran kann ja kein Zweifel bestehen. Und
daran kann auch kein Zweifel bestehen, dass die AfD das vorhat. Dass es eine Entsolidarisierung der Gesellschaft zum Ziel hat, was diese Partei fordert. Das ist eine rassistische FDP eigentlich nur.
Ja, ich weiß nicht, ob rassistisch, das ist auch schon wieder zu sehr Agenda. Also ich finde, das ist irgendwie nur so ein Hassparasit, der sich von
Meinst du, das ist eine Partei, die gar nicht als so eine geschlossene, mit Ideologie versehene Partei existiert, wie die Parteien, die wir kennen, sondern eher so eine amorphe Masse, die sich einzig aus Populismus nährt? So.
Genau, es gibt innerhalb dieser Partei gibt es natürlich Strömungen, ne, wie, keine Ahnung, wie Höcke und so, der ein klarer Faschist und Nationalsozialist ist. Ne, absolut, der versucht natürlich die Stimmung da für seine Agenda innerhalb der Partei zu nutzen, aber die AfD als Gebilde selber, ne, also wer jetzt die ganze Welt in Deutschland, das komplette besorgte Bürgertum und Reichsbürgeridioten und was weiß ich, wären die brennenden Herzens für erneuerbare Energien, ne? Dann wäre die AfD das auch. Und die linksgrün versiffte Gilde wäre gegen erneuerbare Energien, dann würden die dieses Konflikt und Protestpotenzial abschöpfen. Das ist einfach nur ein Geschäftsmodell, was sich durch absoluten Opportunismus und Ideologiefreiheit auszeichnet.
Die AfD als Geschäftsmodell.
Ja, der was Punkt, anderes ist es nicht.
Der Punkt, den finde ich sehr, sehr spannend. Den finde ich sehr, sehr spannend und ich finde, das sollte im Kampf gegen die AfD deutlicher hervorgehoben werden.
Ja, die AfD, will die abfrühstücken, die gegen die da oben sind. Ne? Und dazu wird alles aufmunitioniert, was es gibt. Und innerhalb dieser, ne, fing ja so an, gegen den Euro, gegen Ausländer, gegen die kapitalistische Wirtschaftsordnung, gegen die sozialistische Wirtschaftsordnung, alles.
Gegen, ne, alles.
Da wird alles abgefrühstückt. Hauptsache du wählst sie. Ne? Mhm. Das ist einfach nur ein vom Willen zur Macht getriebenes Opportunistentum, ist das für mich.
Du, wie bei der SPD, meinst du?
Da gibt es auch solche Tendenzen, ja. Total, aber die brauchen keinen Willen zur Macht, die sind ja an der Macht. Und dass sie den Willen zur Macht vermissen lassen, während sie an der Macht sind, das ist natürlich extra tragisch. Ne? Also, dass eine Figur wie der Scholz SPD ist, das tut meinem Willy Brandt liebenden Herzen immer noch in der Seele weh. Tut meinem Herzen in der Seele weh, was für ein bescheuerter Satz. Aber weißt du, was ich meine?
Gothic-Metal-Texte schreiben.
Ja, ich sag mal, für Mono Ink oder sowas wird das reichen. Ja.
Sehr gut.
Oh, ich wollte mir Blind Guardian, habe ich mir auf dem Rockharz angeschaut und musste da noch eine komplette Show von Mono Ink durchstehen. Ne? Also so sympathisch mir die Band an sich ist in Interviews und so weiter, aber musikalisch ist das wirklich überhaupt nichts für mich, im Ernst jetzt. Also, boah. Das ist echt, ich weiß nicht, wenn es ein Gothic-Ministerium gibt, da ist das dort die Fahrstuhlmusik.
Ja, es gibt ja einen Goth-Minister.
ja, gut, klar, aber weißt du, was ich meine? Oder Goth, nee, vielleicht tue ich denen auch Unrecht, ist das irgendwie Gothic? Ich habe das irgendwie, ist für mich so an der Schwelle. Na,
Gothic-Rock, weiß ich nicht, ist das schon, doch.
Ein Rockabilly-Typ, der sich in eine Gothic-Tante verliebt, so irgendwie so.
Den und dann Anstrich versucht auch ein bisschen Gothic zu sein, meinst du?
Irgendwie, ich weiß nicht.
Was sind die nicht so richtig Stars in der Szene?
So Dark Rock.
Ja, sind die nicht richtig Stars?
Du, ich will nicht über eine verdiente Band jetzt hier herziehen, um Gottes Willen. Das haben die nicht verdient. Es ist einfach nur mein musikalischer Geschmack. Das war wirklich hart für mich. War wirklich hart für mich.
Ja, also wir können ja auch mal was Nettes sagen. Beispielsweise, ich mag ja Lacrimas Profundere.
Ja.
Die sind echt stark. Das ist, die meinen ja auch Gothic Rock. Dark Rock.
Einen sehr guten Sänger.
Mhm. Aber jetzt die Frage, haben die den nicht mal getauscht zwischendurch?
Ja, der ist jetzt ein neuerer, glaube ich, unterwegs. Aber der ist auch gut.
Du hörst Lacrimas Profundere.
Aber die letzte Platte, es ist schon ein bisschen her, ne? Die letzte Platte, aber...
Kam die nicht letztes Jahr? Die war auch richtig fett tatsächlich. Die habe ich die ganze Zeit in Portugal gehört. Ja, genau. 22.
Das ist so ein schönes Wort, Lacrima. Das hat mir schon immer gefallen. Früher im Lateinunterricht auch schon. Die Träne. Coole Band.
Wie sind wir da jetzt gelandet? Achso.
Ich habe einen kleinen Rant über Mono Ink gemacht. Egal.
Ja, jetzt musst du den drin lassen. Das darfst du nicht rauscutten, weil sonst macht der Zusammenhang gar keinen Sinn mehr.
Ich habe ja gesagt,
nachdem ich gehört habe, dass du dich selbst mega viel hier zensierst bei den ganzen Gemeinheiten, die du so raushaust. Ja, muss ich da jetzt ein bisschen aufmerksamer sein?
Hoffentlich erscheint der Podcast nie, wo ich mir mal Eisregen vorgenommen habe.
War das mit dem U-Boot?
Boah, weiß ich nicht.
Ich glaube, das war das mit dem U-Boot. Da sei froh. Sei froh.
Dessen Aktualität in sich implodiert ist.
Genau, wie Eisregen im Endeffekt.
Ja.
Auch wie er sich zusammenreißt, jetzt nichts zu sagen. Ich habe sehr viel Positives gesagt und Mike meinte dann so, nee. Als ob er so eine ganz persönliche.
Nee, es ist einfach nur eine Geschmacksfrage. Es ist einfach nur eine Geschmacksfrage und ich finde halt, wer Geschmack hat, der hört kein Eisregen.
Ja.
Aber was weiß ein Idiot wie ich davon? Die machen ja Musik gegen Leute wie mich.
Mike, deswegen. Mike, lass uns das Thema einfach, lass uns da nicht wieder reinfallen. Ja, hast du denn eigentlich mitbekommen, dass das DDR-Museum in Dresden am Albertplatz ausverkauft wurde, quasi versteigert?
Ich wusste gar nicht, dass es ein DDR-Museum in Dresden gibt. Ich weiß, es gibt ein relativ gut sortiertes und großes in Birna, irgendwo da draußen.
Da war ich sogar mal.
Mit hartem B, nicht mit weichem B. Und da gibt es eins, aber dass es in Dresden eins gibt, weiß ich nicht. Und wie wurde das denn ausverkauft? Ich habe überall gesucht, aber ich habe keine, weil so einen alten Stassfurt Schwarz-Weiß-Fernseher oder so.
Da sind jetzt irgendwie 70.000 Objekte verkauft worden. Ja. Und da gibt es jetzt Stimmen, die sagen, aha, das ist also ein Zeichen dafür, dass die Vergangenheit ausgelöscht werden soll. Und jetzt wird hier die Erinnerung an die DDR abgefrühstückt. Was ist deine Meinung dazu, Mike?
Ja, die Erinnerung an die DDR, die wird ja schon seit 30 Jahren abgefrühstückt. Also es ist jetzt eigentlich eher eine Phase, also wenn ich das jetzt mal so aus dem wissenschaftlichen Blickwinkel betrachte, wo eine relativ nüchterne Betrachtung der DDR-Gesellschaft endlich ein bisschen Raum greift, ne? Wo einige Bücher erschienen sind, auch von einer Autorin zum Beispiel aus eine Deutsche, die aber in England, glaube ich, an der Uni lehrt, die da ein Buch geschrieben hat, wo sie einfach mal den Engländern erklärt, was die DDR überhaupt war und was die Mauer war und so weiter. Das Buch wurde auch zuerst auf Englisch veröffentlicht. Diesseits der Mauer heißt das Buch. Und das ist zuerst von Katja Heuer. Da gibt es auch im Podcast Geteilte Ansichten, eine Folge mit Katja Heuer. Und die hat ganz schön auf den Deckel jetzt noch gekriegt, so von hier in Deutschland mit diesem Buch. Aber hat einen relativ neutralen Blick da drauf. Und dann gibt es noch so ein, zwei andere Autoren, die sich das auch mal so vorgenommen haben, dieses Thema. Also da kommt jetzt wieder was, was ich für ein bisschen unvoreingenommener halte. Dieses DDR-Museum in Dresden, muss ich ganz ehrlich sagen, klar wird das jetzt so als Symbol dafür genommen, dass irgendwas abgefrühstückt wird mit der DDR, aber ich war nicht dort, vielleicht war das Museum auch einfach nur scheiße. Ne? Also ich mag auch so DDR-Museen nicht, wo du reinkommst und stehst auf einmal in so einer 70er-Jahre-Wohnstube, wo alles so DDR-mäßig eingerichtet ist. Keine Ahnung, das hat für mich eher so ein Nostalgieanstrich und keine so richtige Beschäftigung mit der DDR-Kultur. Also ich habe in DDR-Museen, muss ich ehrlich sagen, auch noch nie eine richtig authentisch eingerichtete DDR-Wohnung gesehen. Weil da war immer alles außer DDR. Und
einfach zusammengewürfelt im Endeffekt.
Ja, also. Und eine DDR-Wohnung war nicht alles außer DDR. Die Kinderzimmer waren mit Bravo-Postern tapeziert. Ne? In manchen Wohnungen stand schon ein Westfernseher oder ein Videorekorder. Eine Westbierbüchsensammlung stand auf dem Regal, was weiß ich, ne? Also solche DDR-Wohnungen, die eigentlich eher so ein Mischmasch aus westdeutschem Müll auch waren, der sich da in ostdeutschen Wohnungen angesammelt hat. Also so eine Authentizität ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen in einem DDR-Museum. Und auch die Fotos von diesem Dresdner Museum, was ich gesehen habe, haben das irgendwie nicht so weiter wiedergespiegelt, fand ich. Vielleicht war es so, ich weiß es nicht, aber kann ja auch sein, dass ein Museum schließt, weil es einfach scheiße war. Ich weiß, das weiß ich nicht.
Also,
ein DDR-Museum kann natürlich auch scheiße sein.
Wird so ein bisschen gemutmaßt, dass es einfach zu wenig Besucher hatte mittlerweile, weil das Interesse in der jungen Bevölkerung nachlässt. Und ich meine, liegt ja irgendwo auch auf der Hand, warum sollten dann Menschen, die keinen Bezug mehr zu dieser Zeit hatten. Ich meine, das ist ja auch in allen Museen spürbar, oder? Also das
Museum. Ja, aber Museum du, ganz ehrlich, wenn du in Deutschland jedes Museum zumachen willst, was eigentlich zu wenig Besucher hat.
Ist ja kein staatliches Museum, das ist halt der Punkt.
Das ist der Punkt, ne? Und deshalb bin ich mir nicht sicher, ob da jetzt jemand privatwirtschaftliches, klar, ist das vielleicht ein Lebenswerk, ein Liebhaberstück, ne? Man will ja jetzt auch nicht irgendein Projekt von jemandem abkanzeln, dem er da sein Leben verschrieben hat oder so, aber die Frage ist halt, öffentliche Förderung, warum ist die ausgeblieben? Ne? Ist da eine Agenda dahinter oder nicht? Und das muss nicht in jedem Fall irgendwas
wird ja immer mysteriöser
getrieben haben. Klar, ich sag mal, in Dresden ein Museum zur Geschichte der sächsischen CDU oder so, das hätte garantiert nicht geschlossen, auch wenn da nur ein Besucher im Monat gewesen wäre und es privatwirtschaftlich gewesen ist. Die hätten schon irgendeinen Zuwendungsbescheid bekommen aus irgendeinem ministerialen Fördertopf. Kann ich nichts so richtig zu sagen. Also diese angestaubte Ostalgie-Museen finde ich manchmal auch schwierig. Genauso wie viele Museen, die es zum Beispiel auch in Berlin gibt, die die DDR nur als kompletten Terrorstaat schildern und gar nicht dieses Leben der Menschen und der Gesellschaft an sich irgendwie versuchen zu durchdringen. Ne? Das ist auch schwierig, also weil viele Leute haben ja ein Bild von der DDR ja so aus das Leben der anderen oder so, als ob da jeder ein oppositioneller Schriftsteller gewesen wäre oder so. Ne? Also es gab da einen zum Großteil eigentlich nur Werktätige, die ihre Ruhe haben wollten vor der Partei und sich da ihr Leben eingerichtet haben und dem Politik eigentlich relativ scheißegal war.
Das Bild, das nach außen.
Deshalb ein gutes Leben geführt haben und sich da auch daran erinnern. Und das ist dann oft diese Gegenmasse, diese Lebenserfahrung der Leute, eigentlich ein gutes Leben gehabt zu haben, die diesem Terrorstaat gegenübersteht und was noch in Jahrzehnten gegeneinander aufgewogen werden wird.
Mal abgesehen davon, dass diese Aussagen und Positionen delegitimiert werden, indem dann gesagt wird, naja, es kann ja nicht sein, dass du das so erlebt hast, weil es bestand nur aus Mauerschützen, Spitzeln und Umweltzerstörung. Also wenn du in dieser Zeit da irgendwie ein positives Leben hattest.
Das kulminiert in der wissenschaftlichen These, die tatsächlich gebracht wurde, also die ist auch, glaube ich, schon aufs Dritte Reich bezogen war, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und da die DDR an sich ne, zu einer gewissen Zeit nach der Wende scheinbar wissenschaftlich festgestellt falsch war, kannst du dort kein richtiges oder gutes Leben geführt haben. Und das Leuten überzuhelfen, halte ich natürlich auch für problematisch, ne? Weil ein Zeitzeuge ist immer ein Zeitzeuge und den muss Wissenschaftlichkeit nicht interessieren. Das ist einfach so.
Das ist aber schon krass, wenn man ein ganzes Leben oder ganz viele Leben als falsch bezeichnet, weil sie am falschen Ort stattgefunden haben.
Ja, aber so solche Standpunkte gab und gibt es immer noch. Und die schlagen auch Leuten wie Katja Heuer entgegen, die jetzt ihr Buch veröffentlicht hat. Das wird da immer noch gebracht. Ne? Und das sind halt, was mich dabei aufregt, ist, dass diese genug falschen Zustände, die es in der DDR gab, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Ne? Eine Einparteiendiktatur, möchte gern Diktatur und so weiter. Ne? Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber dass diese falschen Zustände immer noch dazu benutzt werden, um falsche Zustände heutzutage zu legitimieren. Ne? So nach dem Motto, seid doch froh, was ihr mit der Bundesrepublik habt. Was wollt ihr daran rum verbessern? Guckt euch mal an, wie scheiße es in der DDR war.
Also ne? Weil es als Argument genutzt wird, um sozusagen den Protest von Menschen, die mutmaßlich DDR-Bürger waren hier im Osten, naja, als nicht legitim darzustellen, weil die ja in der DDR viel Schlimmeres gehabt haben. Also sie müssen diese Situation fressen, die sie hier kritisieren, weil die Situation muss ja besser sein als das, was vorher war.
Ganz genau. Und wenn jetzt Leute auf die Idee kommen im Osten und sagen, ey, also diese Arschkriecherei bei den Amerikanern, das ist doch genau das Gleiche, was wir früher bei der Sowjetunion gemacht haben. Oder dieser Stammtischspruch, naja, früher konnte ich zu meinem Chef Arschloch sagen, aber zu Honecker nicht, heute kann ich zu Scholz Arschloch sagen, aber zu meinem Chef nicht. Aber, das sind so Sachen, also da hat halt der Ossi so ein bisschen einen Vorteil, weil er einfach mal einen Systemkollaps miterlebt hat, ne? Und nicht diese 70-jährige Kontinuität wie in Westdeutschland, dass sich da gefühlt nie was mit einem Knall verändert hat, sondern die soziale Marktwirtschaft langsam gestorben ist und wir in die Endzeit des Kapitalismus driften. Ne? Das ist schon was anderes. Und da hat der Ossi feinere Antennen, muss man ganz ehrlich sagen. Dieses Sensorium, diese Wahrnehmung, die sind ja an sich auch nicht falsch. Ne? Nur viele Leute kommen dann leider zu dem Schluss, die AfD wählen zu müssen, weil die anderen Parteien sich nicht drum kümmern und sie abholen. Ne?
Gut, das mit den feineren Antennen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so allgemein unterschreiben würde. Vielleicht
Im Hinblick,
ist es auch
im Hinblick auf gesellschaftlichen Wandel und Niedergang würde ich einem Ostdeutschen, der die Wende mitgemacht hat, ein feineres, im Durchschnitt feineres Sensorium attestieren als jemanden, der das Wirtschaftswunder mitgemacht hat, satt gefüttert in Westdeutschland im Eigenheim lebt und ein paar Immobilien über die Generation weiter vererbt.
Das würde ich schon sagen. Oder es ist einfach ein verstärkter Zynismus und Alarmismus, der damit einhergeht. Weil man
das geht damit auch einher, natürlich, klar. Das sind dann, wie soll man sagen, das Frontend des Sensoriums, ne? Das, was sich dann entäußert. wo es angezeigt wird. Na klar, absolut. Ja, aber diese Erfahrung, nicht seine Meinung sagen zu dürfen und sowas, das hat ja der Westdeutsche eigentlich nie gehabt. Ne? Aber die Ostdeutschen erkennen jetzt einige Beschränkungen, die sie in der DDR gehabt haben, auf einmal in der neuen, freiheitlich-demokratisch geordneten Gesellschaft wieder. Und das macht diesen Alarmismus aus.
Aber ich meine, das ist ja trotzdem ein Trugschluss. Weil es gibt ja niemanden, der dir verbietet zu sagen, ich bin gegen nachhaltige Energieerzeugung.
Nee, gibt es nicht.
So. Oder ich bin gegen die USA. Ist ja auch kein Problem. Kann man ja auch sagen. Wenn man früher, ich bin gegen die Sowjetunion gesagt hat, hätten wir bestimmt Probleme gekriegt.
Ja, das hättest du bekommen, auf jeden Fall.
So, deswegen ist es halt nicht vergleichbar. So, und das ist das, was ich meine. Du hast halt in den Köpfen dieser Menschen aber diese verquere Angst davor, dass das eins zu eins dasselbe ist, weil man eben diese Diktaturerfahrung gemacht hat mit Geheimpolizei und allem drum und dran. Und jetzt eins zu eins diese Erfahrung auf die heutige Zeit übergestülpt wird. Und das macht diesen Unterschied zwischen Ost und West im politischen Sinne und auch in der Fed-Upness, sage ich jetzt mal, dass man keine Trennschärfe mehr hat. Dass man nicht mehr hat, ja, also früher durfte ich das nicht sagen, weil dann wäre ich im Stasi-Knast gelandet. Und heute sollte ich das vielleicht als Promi nicht sagen, weil mich dann die Boulevardmedien zerreißen. Und das eine ist ein ganz anderes Problem als das andere.
Genau, aber das Ergebnis kann für den Einzelnen das gleiche sein.
Ohne Stasi-Knast.
Ja, natürlich.
Ich würde das anzweifeln. Ich, nach den Jahren, die ich mich jetzt mit Schwurblern auseinandergesetzt habe und mit Leuten, die wirklich, wirklich öffentlich mit sehr viel Reichweite und ausschließlich auf prominenzbasierenden Reichtum und Erfolg gestützten Persönlichkeiten gesehen habe, dass selbst bei großer Aufmerksamkeit auf das Thema niemand gecancelt wird. Und alle immer wieder an ihren Ausgangspunkt zurückkommen können. Michael Wendler ist demnächst wieder in Deutschland unterwegs.
Ja, natürlich.
Es hat alles keine Konsequenz.
Weil er eine entsprechende Gegenöffentlichkeit hat. Das Einzige, was ich sage, ist, muss sich jeder einfach mal mit seinem Toleranzlevel ein bisschen an die eigene Nase fassen. Dieser Wettbewerb sozusagen privatwirtschaftlich oder innergesellschaftlich, nicht staatlich, andere Meinungen verbieten zu wollen, der ist meines Erachtens völlig übermotiviert im Moment. Und das finde ich nicht gut. Dieses meinungsmäßig totmachen wollen des Andersdenkenden, das ist Gift für eine Gesellschaft. Das wurde in der DDR staatlich versucht. Meines Erachtens eine Tendenz, die in unserer Gesellschaft jetzt stattfindet, durch einen Katalysator wie soziale Medien. Und das ist doch ein Phänomen, das kannst du doch nicht wegdiskutieren. Und da rede ich jetzt gar nicht so sehr von solchen herausgehobenen Beispielen. Klar kann man immer irgendwie eine Gegenöffentlichkeit finden, aber meinst du, so ein Spinner wie der Steimle, dem macht das Spaß, dass er nur noch von Faschos gefeiert wird? Ist schwierig.
Also ich bin da einfach anderer Meinung, weil ich glaube, dass die Auswirkungen, die durch, wie auch immer du das jetzt als Gesellschaftler oder so bezeichnet, dass die bei weitem nicht so eine Auswirkung haben, wie du sie jetzt darstellst.
Ich habe keine Ergebnisse zu den Auswirkungen. Ich wollte wirklich nur mich an die Befindlichkeiten von manchen Menschen herantasten.
Also,
und dass sie da einen bestimmten Druck spüren, den sie in der DDR auch gespürt haben, das äußern die Leute.
Was, ne? Ich glaube, worauf du hinaus willst, also zumindest würde ich das so sehen oder nachvollziehen können, ist, dass die moralische Integrität zu gewissen Positionen, Werten und Punkten durch den medialen Filter sehr stark ist. Eine klar definierte, nach außen getragene, anzupeilende Mehrheitsmeinung gibt zu allen möglichen Punkten, sei das jetzt Windkraft beispielsweise, um mal bei was relativ Unverfänglichen zu bleiben. So, und dass sozusagen die Position derer, die davon eine abweichende Meinung haben, als gleich sehr scharf als nicht gangbar dargestellt werden.
Ja, also dass es diese, wie soll man sagen, Mainstream-Meinung gibt, ist ja auch okay. Ne? In einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung soll das ja auch das Ergebnis von gesellschaftlichen Diskussionsprozessen sein, dass man so einen gesellschaftlichen Grundkonsens hat, der als gesunder und moralischer Menschenverstand und Kompass gilt. Ne? Das klang jetzt so, hast du jetzt nicht negativ gemeint, ne? Mit dieser Mainstream-Meinung das.
Nein, ich meine nur, dass es ein Narrativ gibt, das in den meisten Fällen so verbreitet wird und dass du aber...
Aber was schon Konsens unterlegt ist, was von der Mehrheit der Leute...
Das sei jetzt dahingestellt, ob dem so ist. Es ist halt einfach ein Narrativ, das ist, wird als großes Narrativ dargestellt und jeder, der eine andere Meinung hat, ist dann im Spiegel der Medien, die dieses Narrativ sozusagen als Konsensmeinung darstellen, jemand, der ein Abweichler von der Konsensmeinung ist und nicht etwa jemand, der eine begründete eigene Meinung hat, die gleich viel wert ist. Und dass das in manchen Formaten dann sehr scharf teilweise kritisiert und aufgegriffen wird. Ich kann jetzt nicht vergleichen, wie das vor 20 Jahren war, da bin ich nicht aufmerksam genug damit umgegangen, vielleicht waren da die Diskurse einfach auch völlig andere und völlig unpolitisch, könnte ich mir zumindest vorstellen, so.
Ah, ich glaube, es gab da auch teilweise viel, viel schärfere Diskurse, die aber eben auch als Diskurs betrachtet wurden. Ne? Also, keine Ahnung, vergleich doch einfach mal Bundestagsdebatten miteinander. Ne? Also, wie da Wehner mit Strauß geredet hat oder so, das findest du heute auch nicht mehr. Also, ich denke, also, dass sich da in der Schärfe was getan hat, das weiß ich gar nicht. Wir sind halt jetzt an dem Punkt, wo wir interessiert darüber diskutieren. Das ist schon klar, aber dieses, also was ich auch interessant finde, ne, ist, dass es oft die gleichen Leute sind, also Leute, die in der DDR rumstanden und gesagt haben, ist doch scheiße hier, man kann seine Meinung nicht mehr sagen, sind auffallend oft Leute, die auch heute dastehen und sagen, ist doch alles scheiße hier, man kann seine Meinung gar nicht mehr sagen.
Aber ich halte dieses, ja? Man kann seine Meinung nicht mehr sagen, für völlig falsch. Man kann doch seine Meinung sagen,
die Frage ist doch nur... Ich rede doch nicht von einer objektiven Bewertung jetzt. Ich rede nur von der Befindlichkeit von der einzelnen Person. Dass die das so empfindet, das kannst du ja nicht wegdiskutieren.
Vielleicht hat die einfach eine scheiß Meinung schon immer gehabt und deswegen verständlicherweise immer auf die Fresse gekriegt von allen.
Ja, hat auch ein Recht auf eine scheiß Meinung. Das meine ich aber. Das Phänomen ist, dass sich das doch scheinbar im Osten ausbreitet.
Das Gefühl...
Dieses Gefühl, ja.
Die Frage ist, hat sich das denn in den letzten 20 Jahren verändert? Oder 30 Jahren? Oder ist das einfach immer noch dasselbe Gefühl? Weil man ja irgendwie in ein fremdes System gekommen
ist. Das ist meine Frage. Was hat sich verändert? Sind die anderen Parteien so scheiße geworden, dass es vor 20 Jahren akzeptabel war, Kohl zu wählen und nicht die NPD oder die Republikaner? Aber heute nicht mehr geht, die CDU zu wählen und dafür die AfD gewählt werden muss. Das ist die Frage, die ich mir stelle.
Also es ist so viel...
Was hat sich da geändert?
Ich weiß nicht, es ist so viel Berichterstattung auch über die Dinge, die sich die CDU, die Union so geleistet hat.
Die gab es früher auch.
Aber hat die, also wirklich so viel... So, mal abgesehen jetzt von Schäubles Koffer und so, sage ich jetzt mal, über den Lobbyismus, sage ich jetzt mal, der einzelnen Bundestagsabgeordneten und so.
Also da gab es...
Da war die Transparenz doch noch nicht so groß.
Ja, also wenn ich da in Bayern an die Amigo-Affäre denke und so weiter, kannst du ja mal googeln. Also da gibt's schon genug Sachen. Skandale gab es in der Politik immer. Wahrscheinlich war es nicht so globalisiert wie heute. Ne? Damals hat eher der mittelständische Unternehmer irgendjemandem was zugesteckt und nicht irgendein internationaler Konzern mit Aufsichtsratsposten gelockt. Das kann schon sein, dass das alles ein bisschen mehr Hochglanz und mehr im Glashaus jetzt stattfindet. Aber ich glaube, die Mechanismen darunter sind die gleichen. Aber das ist ja genau das Problem, dass Parteien wie CDU und SPD mit solchen Geschäftsmodellen bei den Leuten nicht mehr landen können. Ne? Dieses Geschäftsmodell, die Wählerschaft, die Potenzial darstellt für rechte Parteien, politisch zu frustrieren und von der Wahlurne wegzuhalten, das Geschäftsmodell funktioniert eben nicht mehr. Ne? Jetzt sind die Leute sich ihrer scheinbar demokratischen Berufung bewusst und schreiten zur Wahlurne und fangen an, scheiß Parteien zu wählen. Das ist ja das Problem. Der Nichtwähleranteil hat sich nicht in so einem Maße verändert, aber ich wage fast zu behaupten, dass sich die Zusammensetzung des Nichtwähleranteils auch verändert hat. Ne? Während das früher politisch Frustrierte absolut nicht Interessierte waren oder politisch nicht Interessierte waren, glaube ich, sind heute mehr Leute, die damals zu Hause geblieben sind, wählen jetzt bewusst aus Protest rechte Parteien. Mhm. Und dieses aus Protest bitte ich nicht zu verstehen als Entschuldigung oder so, sondern das ist für mich fast noch schlimmer, wenn man aus Protest Scheiße wählt und nicht aus ideologischer Überzeugung. Weil das ist dann ein Spiel mit dem Feuer. Also, naja, aber sind alles nur Mutmaßungen, ist nur mein Bauchgefühl, aber ich denke, das ist doch nachvollziehbar, oder?
Dass die Nichtwählerschaft jetzt eine andere Zusammensetzung hat?
Teilweise, ja.
Ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall.
Gefühl habe ich, ja.
Aus der Perspektive habe ich es noch nicht gesehen. Das könnte natürlich ein bisschen was erklären, weil wenn du progressive Gefühle in diesem Land hast, kannst du es ja sowieso vergessen.
Kommst ja was sind denn progressive Gefühle?
Na, dass sich irgendetwas mal unabhängig von Lobbyismus und den politischen Interessen der größten Konzerne in diesem Land verändert.
Ach so, ja, boah. Aber da rührst du ja fast schon an der Verfassung unseres Landes, wo der Artikel 14 Eigentum auch der Gesellschaft gegenüber verpflichtet. Das ist so ein vergessener Satz in unserer Verfassung. Ne? Also den müsste man mal wieder ein bisschen stärker betonen.
Ja, das ist halt die Frage, wie legt man den aus? Heißt es, dass es verpflichtend ist, dass wenn ich viel habe, muss ich auch viel unter Kontrolle halten? Oder heißt es, dass ich sehr viel Engagement zurückgeben muss?
Ja, das sollte es eigentlich mal heißen, ja. Aber das hat das Bundesverfassungsgericht verschiedene Ansichten dazu entwickelt. Aber die, wie soll man sagen, es wird nicht viel geredet über den Satz, besonders nicht von der FDP und der CDU. Was wundert's? Ja, aber wie gesagt, im Grundsatz, ich finde es nicht richtig, ich finde es richtig, über AfD-Wähler zu schwadronieren, aber nicht richtig nur dahin zu gucken, sondern vor allem sollte auch dahin geschaut werden, dass die anderen Parteien es einfach nicht schaffen, den Leuten, die noch so viel Anstand haben, die zu Hause bleiben und nicht die AfD wählen, aber nicht wissen, wen sie wählen sollen, denen was zu bieten. Ne? Ich habe einfach dieses Schreckgespenst vor Augen, dass man irgendwann auch eine Art Einheitsliste hat, wie in der DDR, dass alle Parteien zusammenarbeiten,
ja.
Von der FDP
die
bis zur Linken.
AfD-Partei.
Die Anti-AfD-Partei eine Art Einheitsliste.
Ja. Ne?
Das ist auch nicht gut für eine Partei. Und da kriege ich Pickel, wenn ich losgehe und muss quasi die CDU wählen, um die AfD zu verhindern.
Das ist wirklich ein gruseliger Gedanke zum Abschluss dieses heutigen Gesprächs. Ja,
absolut. Gruselig.
Gruselig. Ja, tja.
Dann einen schönen sonnigen Tag wünsche ich dir.
Bei dem Gefühl, in Zukunft die CDU wählen zu müssen. Fantastisch. Ganz, ganz großartig. Ich sehe schwarz. Bis dann, Mike.
Ja, mach's gut. Tschüss. Tut meinem Herzen in der Seele weh, was für ein bescheuerter Satz.